Breaking Web.
Dein Podcast über Erfolge und Misserfolge im Business.
Spannende Karrieregeschichten und einen ehrlichen Blick auf unser Leben als Webdesignerinnen.
Ohne Netz und doppelten Boden.
Mit Steffi Friedl
und Yvonne Hohmann.
Hallo.
Hallöchen.
Dein Lacher. Es würde fehlen, wenn du es nicht tun würdest. Von daher.
Ja, stell mal vor, ich würde hier sitzen wie so Resting Bitch Face und einfach gar nichts machen.
Ja, das wäre doof für einen Podcast, ehrlich gesagt.
Ja.
Hello. Zwei Wochen sind vergangen.
Ja.
Und wir sitzen wieder beisammen. Und das hat sich gereimt.
Ach, wunderschön. Ich habe Friedchen geweckt gestern und habe einen spontanen Reim gar nicht gewollt, sondern durch Zufall. Und die hat sich so eingelacht, weil ich habe da gesagt, komm, jetzt schwing dein Skelett aus dem Bett. Und dann hat sie und jetzt haben wir, dann musste ich ein Lied draus singen. Schwing dein Skelett frisch aus dem Bett. Und dann haben wir so, ja, das muss ich jetzt eben morgen.
Finde ich gut. Toll. Ich finde so spontane Reimereien am schönsten. Oder wenn man wirklich irgendwie reimt und hat es nicht geplant und dann, das ergänzt sich ja.
Dann kickt der innere Pumuckel, weil was sich reimt, ist gut.
Hast du mal die neuen Pumuckel-Folgen geguckt?
Nee, ich traue mich nicht.
An Weihnachten sind die ja ganz arg gelaufen und ich war ja krank. Ich hatte Zeit. Ich hatte dann irgendwas
Pumuckel geguckt.
Mit dem neuen Meister Eder. Ich fand es jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde, die haben das gut gemacht.
Ich habe so ein Löwenzahntrauma, weißt du? Und dachte so, oh, der neue Meister Eder ist halt auch so ein Jungspund und halt nicht mehr der dicke, bierbäuchige, bayerische, abgepumpte.
Aber so spricht er auch.
Weißt du, ach so, okay.
Das fehlt nur der Bierbauch und das Alter, aber das kommt ja mit der Zeit.
Und die Rotzbremse.
Stimmt, das hat er auch.
Dieser krasse, weiße Schnauzer. Ich weiß nicht. Ich habe mich noch nicht
reingetraut
an so neue Sachen.
Ja, aber ich habe mich dann auch gefragt, weil ob die Stimme noch die gleiche ist von Pumuckl. Weil ich finde, die hört sich sehr nah an. Mein Partner meinte, das Werk ist bestimmt KI.
Ich glaube auch, weil ich glaube, der heißt ja nicht Hans Klarin oder irgendwie, wie der hieß, der den gesprochen hat. Ich glaube, der lebt doch nicht mehr. Oh Gott, wenn der jetzt, guck mal, der angenommen, der hört zu.
Ach, als ob.
Wird er nicht. Aber so, der ist doch schon längst tot und der sitzt dann da und so.
Will ich gar nicht. Nee, ich weiß nicht, aber das habe ich nämlich auch gedacht, weil das ist ja schon, die Folgen sind ja so alt, aber ich habe das nicht gehört. Ich habe gedacht, das hört sich sehr nah an. Oder könnte sogar sein, aber ich hatte jetzt nicht den direkten Vergleich. Ich glaube, wenn du erst eine alte Folge anhörst und dann das, dass dir das nochmal mehr auffällt. Aber dann habe ich auch gedacht, ja klar, wahrscheinlich verwenden die dafür jetzt auch KI.
Möglich.
Das ist ja
möglich.
Ne, bestimmt irgendwie die alten Stimmfarben.
Vielleicht hat er aber auch einen Enkel oder einen Sohn, der genauso klingt wie er. Einfach mal wie der Sohn oder Enkel von Johnny Cash. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es gibt ein Video vom Enkel/Sohn, bitte hier einfügen, richtige Antwort, von Johnny Cash und beide singen Hurt.
Mhm.
Du hörst den Unterschied nicht raus. Das ist so krass.
Mhm.
Also die Art, wie die singen, die Gestik, die Mimik, die Tonlage, die Stimmfarbe, das ist schon heftig. Also richtig, richtig heftig. Aber auch gut.
Verrückt.
Mag den ja eh. Mag Johnny Cash ja eh.
Ja.
Aber da brauchen sie zumindest keine KI, um den wieder singen zu lassen.
Ich habe noch einen Stimmfakt. Zufällig unnützes Wissen in meinem Kopf. Anke Engelke spricht jetzt die March länger als die Stimme, leider weiß ich ihren Namen nicht, vorher.
Krass, die Simpsons March spricht Anke. Ich wusste gar nicht, dass Anke Engelke spricht. Krass.
Die vorhergehende Synchronsprecherin ist ja gestorben. Und ich weiß noch, dass das damals, mein Bruder ich glaube, der guckt das jetzt nicht mehr so, der war ja riesen Simpsons-Fan, da habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. Und da war ja jeder so, mit der Stimme und natürlich eine andere Stimme.
Naja, klar.
Und mittlerweile spricht Anke Engelke länger March als die vorhergehende Stimme. Und das finde ich krass. Ich wüsste auch noch nicht mal, ob es da neue Folgen gibt.
Weiß ich habe es auch schon lange nicht mehr. Also ich glaube, ich
weiß auch gar nicht, ob es
überhaupt
noch läuft.
Raus. Ja, ich doch, auch. Doch, das läuft ja? noch. Aber ich weiß nicht, ich habe den Anschluss verloren. Also ich habe so ja. in meinen 20ern, wo ich auch South Park und Family Guy und American Dad und so geguckt habe, da habe ich halt auch Simpsons geguckt. Aber ich, aus der Nummer bin ich, glaube ich, ich bin zu alt für den Scheiß.
Ich habe das halt immer geguckt, weil es ja irgendwie um die Uhrzeit nichts anderes lief. Dann habe ich ProSieben angehabt. Vorher immer war ja irgendwie Tough oder so. Ja. Und dann lief halt die Simpsons und fertig.
Aber schön Abendbrot-Schnittchen machen genau. und dann Simpsons.
Aber für mich hätte das irgendwie, also da hätte auch alles andere laufen können.
Ja.
Und ich hätte das geguckt. Ich hatte nie so den krassen Bezug dazu. Mein Bruder schon. Der hat, ich glaube, der kann alles auswendig und dir genau sagen, in welcher Folge was kam.
Oh Gott.
Das war bei mir nicht so. Aber ich habe das jetzt irgendwo aufgeschnappt mit der Anke Engelke. Und das passt ja jetzt gerade in unseren Austausch.
Total.
Und dachte ich mir, so, bitte unnützes Wissen für euer Hirn. Sowas vergisst man ja dann nicht mehr.
Das wohnt dann mietfrei bis zur Ware in deinen Hirnwindungen.
Aber wenn man mal, Smalltalk führen muss mit jemandem, dann habt ihr schon ein Thema, was ihr mit einbringen könnt.
Wobei, da habe ich auch was Geiles gelesen letztens, wenn du ein unangenehmes Gespräch beenden willst, eine gute Methode ist, sich einen Strumpf ausziehen und dem Gegenüber in die Hand drücken.
Okay.
Ich fand's nur witzig. Das wohnt bei mir jetzt rentfrei. Wenn man ein unangenehmes Gespräch beenden will, soll man seinen Socken ausziehen und es dem Gegenüber in die Hand drücken.
Meine Frage dazu. Hast du es getestet?
Nee, aber ich mache ja die meisten Gespräche tatsächlich über Zoom. Es passt ja auch so ein bisschen zum Thema heute.
Ja.
Vielleicht hilft es auch, mit dem Socken zu wedeln. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren.
Ja. Ich würde gerne das Gesicht des Gegenübers sehen, wenn auf einmal jemand seine Socke
aufzieht.
Also
dann so einfach wortlos aufstehen und gehen.
Es gibt ja auch sonst keine anderen Möglichkeiten, ein unangenehmes Gespräch zu beenden.
Ja,
dann
oh Gott.
Liegt die Sockentechnik nah. Ja genau, du hast schon gesagt, gerade so angeteasert, dass es was mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Aber bevor wir da reingehen, Yvonne,
mein Whiteboard.
Hast du ein Wort dabei?
Ja, mein Whiteboard war... Heuwägelchen, mein Whiteboard-Board, so, ist lebenslanges Lernen.
Lebenslanges Lernen.
Ja.
Ja. Finde ich wichtig, lebenslanges Lernen. Und ich bin auch jemand, der immer gerne lernt. Und ich finde, sobald man denkt, man weiß alles oder sobald man kein Interesse mehr hat, weiter zu lernen, gibt es ja auch viele ältere Menschen, dass sie dann so abbauen.
Ja.
Dass man so stecken bleibt.
Ja.
Und deswegen, ich finde sowas wichtig. Es gibt ganz Extreme. Mein Bruder, guck mal, heute, hallo Brüderchen, ich weiß, bei meiner Familie hört niemand diese Folgen.
Birthday Buddy, hi!
Stimmt, aber der ist jemand, ich weiß gar nicht, wie viele Abschlüsse der hat. Der ist jetzt, der hat jetzt nochmal eine Ausbildung gemacht und studiert. Und der ist jemand, der nimmt es extrem. Und ich weiß auch, wenn der jetzt fertig ist, dass der schon mit den Hufen schart, was die nächste Ausbildung oder Weiterbildung ist, die er machen kann. Der ist da extrem. Aber ich finde, sowas hält das Gehirn frisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich merke das selber, wenn ich lange mal nichts Neues gelernt habe. Ja, man fährt sich so ein. Und ich finde auch gerade, ich bewundere das immer, wenn man so Stories hört, wie jemand noch mit 70 anfängt zu studieren oder sowas.
Ja.
Ich liebe das.
Ja.
Ja. Ja, und ich finde es wichtig. Und ich mag lebenslanges Lernen. Und das ist auch meine Meinung, dass man lebenslang lernen sollte.
Ja.
Amen. Ja.
Amen.
Wieso hast du das Wort mitgebracht?
Weil ich festgestellt habe, wie du sagst, dass wenn man ganz, also zwei Gedanken hatte ich dazu. Zum einen habe ich für mich festgestellt, dass Menschen, die sagen, dass sie lebenslange Lerner sind, für mich einen krasseren Expertenstatus haben als Menschen, die sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich erzähle dir, wie es läuft. Also ich merke selber, dass wenn ich was lernen möchte oder wenn ich, klar, ich will, dass die Person weiter ist vom Wissensstand her, das ist ganz klar, aber es ist für mich sympathischer, wenn dieser Mensch sagt, ich bilde mich selber regelmäßig weiter oder für mich ist das nicht abgeschlossen. Da gibt es kein so, jetzt weißt du alles, sondern das entwickelt sich immer weiter, weil das ist ja Leben irgendwo. Ne? Und das andere, warum ich es mitgebracht habe, ist, dass ich bei mir merke, wenn ich mir was Neues drauf schaffe, dass mir das gerade am Anfang, aber auch zwischendurch immer wieder mal einen richtig krassen Dopaminkick verpasst. Mhm. Aber so richtig. Ich habe mir jetzt ein Buch bestellt, mehrere Bücher in der Post. Also ich muss gerade aufpassen, weil das hat für mich auch so ein bisschen Alice im Wunderland Rabbit Hole Dynamik manchmal. Dann nur noch das und alle Dinge. Ja, lernen all die Dinge, die es dazu gibt. Wow. Aber das Buch kam in der Post und ich stand da, habe diesen Karton in der Hand, da hatte so ein innerliches so, weißt du, so, und diese Euphorie, neue Dinge zu lernen, die finde ich total schön. Deswegen habe ich das heute mitgebracht, das Wort.
Magst du verraten, was du gerade Neues lernst?
Weiß ich noch nicht.
Okay.
Da hängt ganz, ganz viel dran. Okay. Es hat mit Design zu tun. So viel können wir schon mal verraten. Okay. Es hat mit Design zu tun.
Ja. Ja.
Und natürlich habe ich mir Domains gesichert und baue eine neue Webseite.
Das ist typische Krankheit in unserem Beruf.
Ja, das ist die Berufskrankheit, glaube ich.
Ja.
Aber das geht sogar so weit, ich habe mit Alette Kontakt aufgenommen. Das wird, das lasse ich schützen. Also das ist schon was Großes. Deswegen mag ich es noch nicht ganz so gerne.
Okay, verstehe ich.
Ja. Aber es hat mit Design zu tun.
Spannend.
Ja, ich erzähle es auch bald.
Schön.
Das ist gemein. Das ist jetzt so, das sind wie diese Instagram-Posts, die ich so hasse. Ich habe was in Planung und ich kann es euch aber noch nicht verraten. Also so ist es nicht gemeint. Es ist nur noch nicht so, dass ich mich wohlfühle damit.
Ja, wenn das noch so am Entstehen ist, dann
braucht
es einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber ich bin sehr gespannt und hört sich sehr gut an.
Ja.
Ja, ich kenne das auch. Und ich mag das, wenn ich die Sachen dann zum ersten Mal anwende. Zum Beispiel, ich mache gerade auch wieder eine etwas komplexere Website, die viel mit, da kann sich ein User anmelden, der hat verschiedene Möglichkeiten, Formulare auszufüllen und dann Sachen dementsprechend werden dann angelegt. Und das mache ich ja nicht jede Woche. Und ich merke, immer wenn ich wieder damit anfange, erstmal merke ich, wie so Zahnräder in meinem Hirn, die so festgerostet sind, so ganz langsam versuchen wieder zu laufen. Bis das wieder reibungslos läuft. Und ich hatte gestern dann auch, habe mich dann gestern Abend extra nochmal am PC gesetzt, weil ich unbedingt dieses eine Formular fertig machen wollte. Mhm. Und dann hat es am Ende funktioniert und dann ist es immer so, und jetzt ist so dieser Durchbruch und jetzt flutscht es wieder. Und bis ich in einem halben Jahr wieder die nächste Seite mache, da fängt es wieder so an, da kommt das Zahnrad und wackelt, weil du halt so viel einstellen kannst und ich das einfach auch nicht jeden Tag mache und dann muss ich immer wieder so, okay, wie hast du das gemacht? Das Schöne ist, ich habe ja schon mehrere Webseiten in der Form gemacht, ich habe immer, kann bei mir immer spicken, okay, das hast du so und so gemacht und dann kommt es wieder, aber ich merke so richtig erstmal, okay, Kopf, fang mal wieder an, so logisch zu denken.
Los, Kopf, denk Gedanken.
Und wenn es dann wieder so flutscht und ich merke so Dinge, die ich ja neu gelernt habe oder nicht so häufig mache und ich kann das dann umsetzen, das liebe ich.
Ja,
das gibt mir das so einen so Kick.
Dieses, boah, geil, jetzt. So, ne? Und dieses, oh mein Gott, es klappt.
Ja.
Das ist ja so wie dieses, wenn der Code funktioniert, nicht anfassen. Aber ich kenne das auch. Wenn du dann irgendwie ein Knöpfchen drückst und du testest es und es funktioniert und dann denkst du dir so, ich mache dann immer so einen kleinen Happy Dance am Schreiben.
Ja. Ich überlege gerade, was ich zuletzt neu gelernt habe. Aber da fällt mir gerade gar nicht ein, was ich zuletzt neu gelernt habe. Das finde ich auch immer spannend. Was sind so Dinge, mit denen man sich so auseinandersetzt? Ich habe ein paar steuerliche Sachen neu gelernt. Mhm. Aber weil ich mich damit gerade so auseinandersetze mit verschiedenen Systemen, das habe ich vorher noch nicht. Aber sonst, fällt dir was ein, bis auf das, was du jetzt gerade machst?
Ja, also Teile davon, ne? Also ich habe zum einen, lerne gerade ganz, ganz viel über API-Schnittstellen. Also so Abfragen und ich mache das in Kooperation mit einer Kollegin. Wir treffen uns am 27., um das zu testen. Aber das ist das erste Mal, wo wir mit einer Verfügbarkeitsdatenbank versuchen zu arbeiten, um eine Suchabfrage für Verfügbarkeiten zu simulieren, die ähnlich ist wie zum Beispiel bei Airbnb. Wo du ja ganz, ganz viele Properties hast, die zu bestimmten Daten verfügbar sind. Und ich mich gefragt habe, wie funktioniert das? Mhm. Und dachte so, vielleicht wird das alles irgendwo zwischengelagert mit einer Abfrage für die Datenbank und von der Datenbank dann eine Abfrage zur Webseite. Und ich dachte so, das könnte funktionieren. Weißt du, das war dann so auch so knirsch, knirsch, ja. knirsch. Und das, da freue ich mich richtig drauf. Ey, da habe ich richtig Bock, das zu testen.
Ich bin jetzt
ungeduldig.
Cool.
Und ich arbeite mich gerade in Adobe Express ein, weil ich von Canva weg bin und dachte so, ich habe Express nie so richtig auf dem Schirm gehabt, aber das ist, also ich mag das viel lieber. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so Hate erzeugt oder so, aber ich finde es voll geil, was damit möglich ist. Ja. Holy shit.
Also du kannst nutze es auch für meine Posts, wenn ich mal wieder was poste. Also bei meinem Design-Account habe ich auch immer Adobe Express genommen, weil meine Schriften Adobe-Schriften sind und die ja dort dabei sind. Es fehlen nur so 2-3 Sachen noch. Was so SVG-Dateien betrifft, aber da sind die wohl auch dran, aber sonst, ich meine, das ist ja bei unserem Abo einfach sowieso mit dabei, finde ich mega. Meine Blogcover und alles mache ich auch damit, weil du halt auch auf deine Daten, auf deine Bibliothek zugreifen kannst, das ist halt richtig cool.
Und du kannst dir diese Branding-Assets alle hochladen und dann einfach sagen, Branding anwenden auf eine Grafik, die du findest, die du vielleicht geil findest. Oder also die, ne, die Möglichkeiten, aber hast du mal bei SVG-Datei kann man das doch konvertieren. Also da gibt es doch diesen, mit deinem Design starten und dann lädst du eine Datei hoch, zum Beispiel eine Illustrator-Datei, und der konvertiert dir das für Express, also dass du damit in Express
vielleicht... Ja, aber zum Beispiel, ich habe in meiner, ich arbeite halt gern mit, das geht ja auch bei Canva zum Beispiel, dass du SVG-Dateien reinlädst, dann kannst du die Farbe ändern und so, das geht halt nicht.
Ach so, nee, ja.
Das ist schade, weil das fehlt noch, also es würde mir jetzt noch fehlen, um da mit besser arbeiten zu können, aber ich lade dann halt PNGs hoch oder passe die Farbe schnell an, das geht, aber ja, ich habe es auch mal gemeldet, man kann dort dann Sachen hinmelden, die einem fehlen.
Ja, vielleicht machen sie es nicht, um Illustrator nicht das Wasser abzugraben. Weil du kannst es ja synchronisiert lassen mit Illustrator und dann, wenn du es in Illustrator änderst, passt es sich an deinen Brand Assets in Express an, glaube ich. Aber so weit bin ich noch nicht drin. Das ist so dieses, ne, Yvonne sitzt auf dem Sofa mit einer Tasse Tee und guckt YouTube-Videos. Also auf dem Level sind wir gerade.
Ja, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass das damit was zu tun hat, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Mir fehlt es ein bisschen.
Ja, nee, kann ich verstehen.
Gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, Yvonne, was für ein Thema? Ja.
Was für ein Thema habe ich heute mitgebracht? Ich habe das Thema Red Flags mitgebracht, aber in Bezug auf Akquise, also Kundenkontakt. Wie identifiziere ich denn im Erstgespräch Menschen, mit denen ich lieber nicht zusammenarbeiten sollte? Und damit wir es von mehreren Seiten beleuchten, wie kann ich denn dafür sorgen, aktiv, dass mich mehr Leute finden, mit denen ich gerne arbeiten möchte? Das habe ich mitgebracht.
Schönes und sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Denn jeder, der mal in einem Projekt steckte, wo die Partnerschaft nicht so gepasst hat und weiß, wie man sich als Selbstständige fühlt, dass das kein Geld der Welt aufwiegend manche Projekte und man viel mehr Energie gibt, als man hat, zur Verfügung hat, der möchte sowas ein zweites Mal vermeiden.
Ja.
Wie wollen wir anfangen? Mir ist wichtig, das ist mal der Kater. Das ist da. Mir ist wichtig, das Thema nochmal, was bedeutet das Red Flags, beziehungsweise es hört sich manchmal so an, der schlimme Kunde, die schlimme Kundin.
Nee.
Ich finde es immer wichtig, dass es einerseits ein Schutz für beide ist, weil es ist ja immer so, wenn was nicht läuft, ist es meistens so, dass beide nicht glücklich sind und dass es einfach viel damit zusammenhängt, wie viel hat die Person vielleicht auch schon mit DienstleisterInnen zusammengearbeitet und vertraut, kann abgeben. Aber auch, wie ist man persönlich auf einer Wellenlänge? Also es kann sein, dass Menschen, die für mich eine Red Flag sind, die Yvonne mit Kusshand nimmt. Es gibt aber auch schwierige Persönlichkeitstypen. Aber, Und das ist, finde ich, so wichtig, weil es einfach so, ich meine, es sind Menschen, ne? Weißt du, es kann sein, dass ein Tipp oder dass irgendwas, wo wir heute drüber sprechen, für mich funktioniert und für dich überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen finde ich das so spannend, weil Red Flags sind einfach so Sachen, die ja einem so aufstoßen, wo man merkt, oh, das ist irgendwie was. Ich habe ja so mein Wertekonstrukt oder meine eigenen Regeln und Richtlinien für mein Unternehmen. Und irgendwie steht da so ein Männchen. Aber meistens sind die ja sehr klein. Das ist ja das. Beim Erstgespräch sind es ja ganz kleine Zwergen mit so einer ganz winzigen roten Flagge, die da winken. Die werden ja mit der Zeit erst größer und irgendwann schmecken sie so eine Riesenzahne.
Ja.
Ja.
Da bist du mit der T-Shirt-Kanone abgeschossen am Ende, ja.
Ja. Und die werden immer größer. So ist so meine Erfahrung, wenn man die so überhört. Deswegen finde ich es auch voll wichtig, dass man sich so sein eigenes, seine eigene Regeln, das hört sich immer so groß an, aber so seine eigenen, ja, kleinen Regelchen macht, was einem wichtig ist und was nicht.
Ja.
Hast du, wie war es so denn, wenn du mal zurückblickst, würde mich mal interessieren, deine Reise bei dem Thema, gerade was so Erstgespräche betrifft. Mhm. Also bist du, man entwickelt sich da ja auch. Wie war das denn so bei dir?
Ich war am Anfang, also ich bin ja generell ein sehr herzlicher Mensch, ne? Also es ist nicht, also muss es mir echt schwer machen, dich nicht zu mögen. Ne? Also und ich gehe auch immer davon aus, dass Menschen grundsätzlich gut sind. Ja. So, ne? Oder respektvoll, wertschätzend, auf Augenhöhe. Da ich, ne? Also das, was ich rausgebe, erwarte ich nicht im Gegenzug, aber ich habe ganz am Anfang, ich will es nicht blauäugig nennen, weil blauäugig stimmt nicht, aber ich bin immer sehr positiv gestimmt in die Erstgespräche gegangen und habe sehr viel reingegeben, rein investiert und gedacht, hey, das ist, wenn die merken, ich bin nett und immer da und sag zu allem, ne, so der innere People-Pleaser war da so am Steuer, dann ist das eine gute Zusammenarbeit, weil dann ist der Kunde zufrieden. Mhm. Und was da aber gefehlt hat, war ich. So, und das war schwierig am Anfang.
Kenne ich.
Das, ja.
Kenne ich, war bei mir ähnlich. Ich würde es so ein bisschen naiv nennen, aber im positiven Sinne, man geht ja nach so unbedarft daran an die Sache.
Ja.
Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einer anderen Folge, wo wir drüber gesprochen haben, so dieses, ja, man gibt zu viel Preis, man nimmt sich zu viel Zeit. Und ich habe generell auch, und ich weiß auch von den Mentorings, die ich mit anderen Webdesignerinnen mache, dass es oft das Thema ist, ich bin lieb und nett und damit ich nicht anecke. Und was so ganz oft dahinter steckt, dass ich keine negative Bewertung kriege oder man mich negativ weiterempfiehlt. Ja. Und ich kenne das von meinen Anfängen auch. Also so dieses, ne, eigene Sachen vielleicht zu überhören, es jedem recht zu machen, gerade jeder, der so einen People-Pleaser-Anteil in sich hat, passiert es einfach voll schnell, dass in solchen Situationen wie in einem Kennenlerngespräch das halt reinkickt ohne Ende. Du willst ja den Job, du willst ja auch Geld verdienen. Am Anfang musst du sowieso immer vielleicht auch mal Dinge annehmen, die du vielleicht sonst nicht gemacht hättest,
ja,
um erstmal überhaupt reinzukommen. Aber das kenne ich bei mir auch so. Und ich weiß, dass das auch also ein generelles Thema ist, wenn man so einen Anteil in sich hat.
Ja.
Bei mir war das dann so sehr, wo ich gemerkt habe, weil du sagtest auch, dich hinten an, also wo bleibe ich dabei? Bei mir wurde das so schlimm, dass ich, wenn ich Erstgespräche hatte, und ich habe meistens, ich bündel die meistens an so Tagen, dass ich dann nicht irgendwie immer 1000 Gespräche hatte. Und dann war es halt so, dass ich mal an einem Mittwoch 3 oder 4 Erstgespräche hatte. Und am nächsten Tag, konnte ich dir sagen, hatte ich Migräne. Oh. Weil ich so angespannt war in diesen Gesprächen. Vor allen Dingen, weil ich vorher, also es war, nachdem ich meine falsche Entscheidung getroffen hatte und mit jemandem zusammengearbeitet habe, die Person, die nicht zu mir gepasst hat. Und dann hatte ich irgendwie voll den Schiss, dass ich mir wieder so jemanden anlache. Und da hatte ich eine Phase, und das musste ich echt überwinden, wo ich super angespannt war. Und mir ging es nach den Gesprächen immer richtig schlecht.
Ja. Das kenne ich tatsächlich. Also Migräne, weiß ich nicht, ob das wirklich Migräne war, aber ich war also energetisch und emotional total leer.
Ja.
Nach so Gesprächen. Also ich hätte schlafen können. Und was ich zum Beispiel, also wo ich der Moment, wo ich es gemerkt habe, ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich habe das lange nicht gemerkt, aber habe mich dann mal dabei erwischt, wie ich dann gesagt habe, ja, das können wir dann noch mitmachen und ja, das können wir dann noch mitmachen. Und das war aber gar nicht, also das war schon so, weißt du, so du, während jedes Mal, wenn ich sage, ja, das kann man dann noch mitmachen, weil ich diesen Auftrag unbedingt haben wollte, hast du so den kalkulierten Preis gesehen, der dann immer weiter in die roten Zahlen rutscht, wo ich mir dann denke, so Moment mal, ja, natürlich können wir das machen, aber warum mache ich das denn bitte jetzt gerade umsonst? Und dieser Aha-Moment, der kam dann, während ich es gemacht habe, weil ich dachte, Alter, ich arbeite gerade nicht kostendeckend, scheiße. Mhm. Ja, und daran gekoppelt tatsächlich, und das könnte eine erste Red Flag sein, waren dann Menschen, die das, aber weil ich es vielleicht, und deswegen nicht der böse Kunde im Sinne von die wollen und wollen und wollen nur, natürlich schwarze Schafe gibt es überall, aber ich glaube, weil ich das so kommuniziert habe, dass das extra noch drin ist und das extra noch drin ist, habe ich eine Erwartungshaltung rangezüchtet von der Person, die dann sagt, ja, dann macht die das ja auch noch extra und dann macht die das ja auch noch extra. Und dann, ja, und dann habe ich mir dann immer gedacht, so scheiße, wie kommst du denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Und das ist schwierig, aber weil wenn man jemandem alles ermöglicht, dann festigt sich diese Erwartungshaltung dann in allem. Also wenn du dann weiter was tust oder wenn dann noch im Nachgang Fragen sind, dann wird es nicht berechnet. Also diese Erwartungshaltung zieht sich durch. Und ich finde auch immer, wenn man sowas merkt, ist es schwieriger, das bei dem laufenden Projekt Dinge anzuwenden, die einem schwerfallen. Wo man merkt, okay, das ist gerade für mich eine Grenze, die da überschritten wird. Da dann neue Grenzen zu ziehen, ist schwerer, als wenn man das sagt, okay, im nächsten Projekt mache ich das so nicht mehr. Das ist natürlich leichter, man geht als weißes Blatt da rein. Aber ich finde, man lernt, es gibt einen kleinen Selbstbewusstseins-Push und man, das heißt, lernt viel aus der Situation, wenn man das im laufenden Projekt aber anwendet und sagt, stopp. Das so nicht.
Ja, das kann ich so unterschreiben, weil das habe ich mir dann anerzwungen. Also ich habe mich zwingen müssen, das zu machen. Ja. Das kann ich nicht sagen, so, oh, das ist mir voll leicht gefallen. Habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, so, warte mal. Ich weiß noch, das erste Mal, mir ist es am Anfang leichter gefallen, das in einer E-Mail zu schreiben. Aber manchmal bist du ja auch in der Situation, dass du es im direkten Austausch sagen musst. Ne, bevor du dich zu irgendwas committest oder verpflichtest, wo du dann danach dann wieder Überstunden schiebst, unbezahlt. Und ich weiß noch, wie schlecht mir war, als ich gesagt habe, du, das können wir gerne machen, das ist aber nicht eingepreist. Ne, das ist nicht mit einkalkuliert, das wäre eine Extraleistung. Ich kann dir dafür gerne ein separates Angebot schreiben. Mhm. Oh, und da hat sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Weil ich hatte Situationen, in denen du an der Mimik und Gestik schon genau gesehen hast, so, wieso ist denn das jetzt nicht mehr umsonst? Und ich hatte Projekte, wo dann gesagt wurde, ah ja, na klar, ich habe mich sowieso die ganze Zeit schon gefragt, warum du das nicht viel früher gemacht hast und ich dachte mir dann so, ja, aber wie war das bei dir? Also hast du das auch gehabt?
Also auch so, dass, wie du das gemacht hast, am Anfang per E-Mail, da konnte man halt die E-Mail stundenlang formulieren, sie nochmal dreimal durchlesen, mit jemandem teilen und keine Bilder so rausschicken.
Ich kenn's.
Aber ich habe jetzt auch schon dann Telefonate geführt, wo ich gemerkt habe, nee, da brauche ich das persönliche Wort. Und das hätte ich aber vorher nicht gemacht. Da musste ich mich auch erst hin entwickeln. Wo ich dann auch gemerkt habe am Telefon, die finde das gerade richtig scheiße, was ich sage. Ja. Und die Situation war auch eine, wo ich meinen Ablauf gelockert habe, der Person zuliebe. Und das wurde mir im Umkehrschluss, war das Problem.
Ich erlebe genau das. Ja.
Und da habe ich so für mich auch gemerkt, okay, das war ein Gefallen, den ich so getan habe, weil ich gemerkt habe, okay, sie braucht mehr Zeit, sie braucht ich muss das vielleicht auch Sachen extra vorbereiten, was ich sonst nicht gemacht habe. Und das wurde mir zum Verhängnis und das wurde mir dann am Ende, ja, aber ich hätte das so und so gebraucht und da habe ich halt, okay, habe ihr das auch am Telefon dann gesagt und habe das dann auch in dem Moment aufgehört. Mhm. Und da habe ich auch richtig gemerkt, dass sie das gerade richtig kacke findet. Verständlicherweise.
Ja. Aber als du eben gesagt hast, dass du von deiner gewohnten Methode abgewichen bist, habe ich gedacht, so, ich fühle es gerade so. Ne? Weil ich habe das sehr lange nicht mehr gemacht, von meinem gewohnten Weg abweichen, weil ich nach einer Methode arbeite, die sich für mich bewährt hat und für die Projekte. Das funktioniert. Und ich weiß nicht, warum es bei diesem Projekt anders war. Vielleicht eine Mischung aus Sympathie, Thema und Zielgruppe. Weil es da eben auch um... auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, wir probieren das mal aus, ne, dass wir mal gucken, was brauchst du und wie kann ich dir da, ne, wie können wir da zusammenarbeiten? Und aus dem, was brauchst du, wie können wir zusammenarbeiten, wird jetzt ein Micromanagement für mich. Mhm. Also nicht ich micromanage, sondern es wird versucht, mich zu micromanagen in der Art, wie ich arbeite. Und es wird viel hinterfragt und ich muss sehr viel erklären. Und vor allem, was ich ganz anstrengend finde, ich muss Dinge mehrfach erklären, die ich bereits erklärt habe. Und damit kann ich ganz schwer umgehen. Mhm. Und das war aber, und das ist vielleicht auch was eine Frage, die ich habe. Ich habe bei dem Projekt das Gefühl, dass meine Sozialantennen, was das Kennenlerngespräch betrifft, kapital versagt haben, weil da waren gar keine Red Flags, im Gegenteil. Das hat sich angefühlt anfangs wie ein Green Flag-Projekt. Und ich bin ja wirklich jetzt vorsichtig geworden, sage ich mal. Und trotzdem ist es mir durchgerutscht. Und jetzt ist es gerade, also es ist eine 180-Grad-Wende. Oder 360-Grad-Wende? Nee, 180. Ne? Also wenn es so...
360 wäre ja gut.
Ich rechne wieder. Ja, nee, aber das ist das ist komplette Gegenteil gekippt. Und ich frage mich mittlerweile, also wie... Also einfach, wie ist das passiert?
Ja, ich glaube, manchmal kommt man da nicht drum rum. Menschen, es gibt ja Menschen, die in Stresssituationen zwei Gesichter entwickeln.
Ja.
Oder sowas, ne? Die dann das alles an der Person auslassen oder die, keine Ahnung. Ich habe mir mal ganz viele Notizen gemacht, weil wir das auch so, wie kann man denn vorher schon erkennen, ob jemand ein Red Flag ist und wie macht man das dann in seinem Erstgespräch, wie baut man da vielleicht Fallstricke ein. Und ich finde, also je nachdem, welche Situation das auch gerade ist und was so der Ursprung ist, was da so passiert ist, kann man ja schon manchmal Sachen abfragen, aber halt auch nicht immer. Also wie gesagt, manchmal da bleibt es nicht aus. Ich habe zum Beispiel angefangen, also mein Prozess, was gerade auch so Kennenlern-Calls betrifft, der hat sich entwickelt. Der kam nach jedem Projekt, kam irgendwie was Neues dazu oder eine neue Idee. Oder ich habe von irgendjemandem was gehört und gedacht, ah, das probiere ich auch mal aus. Und so ist mein Prozess immer klarer geworden. Und ich würde auch nicht sagen, dass der fertig ist. Ich würde auch sagen, dass ich den auch mal wieder anpasse. Das finde ich so wichtig, weil manches passt vielleicht ja jetzt und dann merkt man aber, irgendwie passt mir das dann. Meine Lebenssituation hat sich verändert, ich kann jetzt zum Beispiel so nicht mehr arbeiten, also muss ich dann irgendwas dazu machen. Also es ist so ein laufender Prozess. Aber ich finde, man kann schon recht viel tun im Kennenlern-Call oder sogar vor dem Kennenlern-Call, um kleine Fallstricke einzubauen. Das heißt, frage ich, bevor ich mit der Person telefoniere oder ein Zoom-Meeting oder Live-Treffen habe, gibt es da schon einen Fragebogen? Werden da schon erste Fragen beantwortet oder gehe ich ohne etwas ins Gespräch? Je mehr ich vorbereite, desto mehr kann ich schon mal einbauen. Fragen, die vielleicht auf Werte hinsteuern oder sonstiges. Und am Anfang hatte ich das halt gar nicht, ich hatte relativ schnell einen Fragebogen, weil dann merkt man nämlich auch, das sind so Kleinigkeiten. Wie detailliert füllt denn jemand aus? Das zeigt mir auch, hat da jemand sich mit auseinandergesetzt oder nicht? Ja. Ich merke an dem Fragebogen, ob jemand überhaupt an dem Punkt ist, eine Webseite zu erstellen, bleibt man beim Website-Beispiel, eine Webseite zu erstellen, oder ob er noch nicht an dem Punkt ist. Ich hatte auch schon klar Erstgespräche dadurch abgesagt, da spart man sich dann auch das Gespräch, weil die Person, ja, gerade wenn es um Gründungsmenschen sind, die frisch gründen, da ist es ganz oft so, dann sind die noch in einem begleitenden Coaching zum Beispiel, was für mich nicht geht. Wenn du in einem Coaching gerade bist, ja, macht es keinen Sinn, parallel die Seite zu machen, weil, ja, das Coaching immer Sachen aufwirbelt und ich, da müssen Prozesse abgeschlossen sein, damit man die Klarheit hat, um in diesen Prozess zu gehen. Ja. Also solche Dinge, die kann man alles gut mit einem kleinen Fragebogen abschütteln.
Ja.
Abschütteln. Abfragen.
Abschütteln. Fuck off.
Und ja, das Schöne ist, man kann sich auch davor dann vorbereiten. Und ich hatte am Anfang zum Beispiel so, dass ich dann eine PDF hatte als Fragebogen und die mussten mir den zurückschicken. Und wenn es jemand nicht geschafft hat, mir den pünktlich zu diesem Termin zurückzuschicken, dann war das auch eine kleine rote Flagge.
Ja.
Kann immer, das Leben kommt manchmal dazwischen, aber trotzdem, ich merke dann, okay, da ist so ein Ding, okay, da werde ich so ein bisschen hellhörig. Oder wie gesagt, manche, jetzt habe ich nicht mehr so viele Fragen, ich hatte vorher ein paar mehr Fragen, aber manche Sachen wurden überhaupt nicht beantwortet oder so ganz, ganz
lapidar.
Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, hey, in unserem Prozess gibt es so viele Dinge zu beantworten. Wenn das schon so ist, nie, dann will ich das auch nicht. Also solche Dinge kann ich nur empfehlen. Auch zum Beispiel, wenn jemand immer mit Menschen Gespräche führt, wo danach, oh Gott, deutscher Satz, hallo, wenn jemand andauernd das Feedback nach der Angebotsbestellung bekommt, dass sie zu teuer ist, dann kann man vorher schon mal ein Budget abfragen. Man muss ja nicht direkt mit den Preisen auf die Webseite, aber dann frag doch mal Budget ab. Dann kann man schon sich ein Gespräch sparen. Jetzt würden wahrscheinlich manche Marketing-Dullis mir sagen, ja, aber ich muss das verkaufen und verkaufen und hochpreisig verkaufen. Wenn das, also das ist nicht mein Weg. Ich will niemanden eine Website aufschwatzen. Mm-mm. Und ich möchte auch niemals selber in so einem Gespräch sitzen, wo ich merke, da will mir jemand das auf Biegen und Brechen verkaufen.
Ja.
Und es geht auch andersrum. Also auch wenn ich jemandem das Budget abfrage und sage, hey, da kann man was, da gibt es Lösungen, aber halt dann nicht den Ferrari, sondern den Polo. Manche sind dann doch bereit, den Audi zu zahlen und sagen, okay, dann packe ich noch ein bisschen was drauf, aber haben überhaupt dann ein Gespür. Und das ist auch was, was zum Beispiel gut ist, wenn man ja oftmals diskutieren muss über seine Preise oder unnötig Gespräche führt.
Ja, das ist, ich habe, als du das gesagt hast mit dem begleitenden Coaching, also das werde ich in meinen Fragenkatalog aufnehmen, aus bedingt durch jüngste Ereignisse. Das wusste ich nämlich nicht. Und du hast recht, wenn jemand in einem, also das, was gerade passiert, ist, glaube ich, oder dass es so kippt, meine Vermutung, ist tatsächlich der Einfluss von außen, von jemandem, der das wirklich zerredet. Und das ist schwierig, weil da kommst du ja gar nicht mehr gegen an. Na? Also wenn dann, und das war, ich weiß nicht, mit wem hatten wir dieses Gespräch? Das hatten wir, glaube ich, intern im Webdesign Women's Club, wo dann eine sagte, dass plötzlich, weil ein externer Coach mit reinkam, da die Werte, die Vorstellungen für das Projekt überhaupt nicht mehr übereingestimmt haben. Na, sodass dann plötzlich so diese, ich nenne es mal, fragwürdigen Marketingmethoden angewandt werden sollten, was bei mir zum Beispiel auch ähnlich ist, wo ich aber sage, ich baue keine Sales, also ich baue keine 24/7 Sales-Maschine. Bei so Begriffen, also das ist ein Begriff für mich, wenn das jemand sagt, ich will eine 24/7 Verkaufsmaschine.
Das reizt so schon nach.
Genau, also das ist was, das werde ich jetzt drauf achten. Aber ich weiß nicht, ob du Lust hast, das zu machen, aber ich habe mir, als du eben über deinen Fragebogen gesprochen hast, gedacht, ich kann ja mal erzählen, was in meinem Fragebogen steht, an meine Kunden, was ich abfrage, basierend auf Erfahrungen, die ich gemacht habe, um mich besser abzusichern oder besser zu schützen.
Ja.
Weil das, was du beschrieben hast, dass jemand sich nicht die Zeit nimmt, das detailliert auszufüllen, ist für mich ein No-Go.
Ja.
Also wenn ich habe Fragen darin, wo ich dann sage, erzähl mir, nimm dir, also ich schreibe auch, ich habe oben drüber stehen, dass man sich schon so 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen soll, um das auszufüllen. Und ich denke mir dann auch immer, wenn jemand nicht bereit ist, 15 bis 20 Minuten in eine potenzielle Webseite zu investieren, die ja fürs eigene Business ist, wenn man nicht bereit ist, 15 bis 20 Minuten zu investieren, funktioniert es nicht. Also zumindest für mich nicht. Und ich habe dann da stehen, dass eben, ne, dass sie mir halt was erzählen sollen über das Unternehmen, über den Mehrwert des Unternehmens, warum sie das gegründet haben, wem sie helfen wollen. Und wenn da nur ein Satz steht oder gar nichts, dann ist das für mich ein Punkt zu sagen, mhm. also ich höre es mir erstmal an, aber das ist schon mal so der erste, das erste Geschmäckle, ja. was da mitkommt.
Ja.
Na, und was auch, ich habe eine Empfehlung bekommen und da habe ich auch gesagt, ich glaube, ich bin nicht die Richtige. Was ich gemerkt habe, ist so Oversharing von emotionalem, privatem Drama. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest.
Oh ja.
Jemand, der sagt, der jetzt sagt, ich, ne, also es ist jetzt so meine letzte Chance und ich muss dies, das mag sein.
Ja.
Aber dann bin ich nicht die Richtige, weil die Erwartungshaltung, also diese, ich bin kein Rettungsring.
Ja. Und da wird ja die Erwartungshaltung riesengroß und kein Mensch kann die erfüllen. Das geht für mich in einer Liga mit, wenn jemand zu mir sitzt und erzählt hat, sie war schon bei 3 Webdesignerinnen und die haben das alles nicht richtig gemacht.
Ja.
Und mit so einer Person habe ich auch mal zusammengearbeitet und ich wette mit dir, weil das ging am Ende nicht gut aus und ich wette mit dir, die redet genauso über mich. Und wenn jemand schlecht bei mir über andere Dienstleister spricht, das ist es ähnlich overgeshared in eine bisschen andere Richtung, aber das ist auch, das geht gar nicht.
Ja, das kann auch, also ich kenne das nicht aus dem selbstständigen Kontext, aber ich hatte ja einen Vorgesetzten, der das gemacht hat, um zu manipulieren. Der dann gesagt hat, ja, die anderen können das alle nicht und ich glaube, aber bei dir bin ich genau richtig.
Verbündete,
Buddies for life. Ja, ja und ne, dieses Honig ums Maul schmieren, um dann aber zu sagen, so, jetzt habe ich dich in eine Position gebracht, wo du ja die Einzige bist, die das lösen kann, also mach mal, aber mach mal nach meinem Gusto. Ja. So, ne? Das ist, Und was in dem Zusammenhang tatsächlich auch in Erstgesprächen, ich hatte ein Projekt, da haben wir, glaube ich, sogar in der Folge drüber gesprochen, das habe ich zum Jahreswechsel 23/24. Mhm. Das kam gar nicht zustande, weil ich es abgesagt habe, weil wir einen E-Mail-Roman hin und her geschrieben haben, wo dann Fragen schon zum technischen Setup und zu meiner Arbeitsweise und zu ganz vielen kleinen Details gestellt wurden, die für die Kundin an sich eigentlich gar nicht relevant waren.
Mhm.
Und diese Unsicherheit, die da war, das bricht sich ja manchmal Bahn durch Detailfragen, die kommt aber woanders her.
Ja.
Na, da sind wir ja, da warst du ja dankenswerterweise meine Lektorin für diese Nachricht, wo ich dir sehr dankbar bin, weil was hätte ich machen sollen? Ne? Das war, ich habe ja theoretisch hätte ich für diese ganzen E-Mails, die ich da geschrieben habe, eine Erstberatung berechnen können.
Ja,
ja. Genau.
Das ist halt leider des Gottes das Problem bei uns in dem Bereich, dass sich Unsicherheiten so stark in dem Webdesign-Prozess äußern.
Ja.
Da, wenn es darum geht, ich habe jetzt mich erst letzte Woche mit einer Texterin ausgetauscht, die gerade auch mit einer Gründerin arbeitet und das ist nicht nur jetzt Webdesigner, aber alle, die so mit diesem Genre an Menschen zusammenarbeiten, da kommt
Genre an Menschen.
Halt, da ist halt mal, okay, schreib doch jetzt mal dein Angebot hier zusammen. Ja. Das trifft noch dieses, okay, du machst dich sichtbar, du bist auf einmal im Internet. Da haben manche ja echt Probleme, weil sie wissen oder denken, Hinz und Kunz schaut sich das an und zerreißt sich dann das Maul. Und da wird es ernst. Ne?
Fun Fact, da muss ich dir mal was erzählen.
Okay.
Ich habe ja nach meiner Scheidung, wenn du alleinerziehende Mama bist, dann kannst du ja gezwungenermaßen nur digital daten. Ist jetzt völlig off-topic. Aber ich hatte tatsächlich ein Bumble-Date. Der hat mich online gestalkt und sich erstmal meine komplette Website durchgelesen und mir das auch angekündigt, dass er das jetzt macht. Und das war für mich, wo ich dachte, okay, ciao, Kakao. Nee. Also, nee, das fand ich creepy.
Ja.
Weil der war auch selbstständig, also der war auch Unternehmer, also so, ist klar. Und fand das wohl mega spannend, dass er jetzt mal eine Unternehmerin getroffen hat und hat sich erstmal meine komplette Bio durchgelesen.
Ja.
Und dann versucht, darauf Gespräche aufzubauen. Und ich dachte so,
Das ist das neue auf Facebook oder Instagram schauen.
Ich war auf deiner Website, ich war auf deinem Social Media Kanal. Der war überall. Der war sogar auf meinem Xing-Profil und hat darüber erfahren, dass ich mal einen Bastelblog hatte. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich noch ein Xing-Profil habe, wo der Bastelblog draufsteht. Der wusste mehr über mich als ich.
Tja,
also, ne,
gläserne Yvonne hier.
Ja, Jesus.
Ich habe jetzt, das, da fällt mir ein, dass ich hatte in der letzten Podcast-Folge oder doch in der letzten etwas erwähnt und hatte, also ich hatte das erzählt mit diesem, wenn man irgendwie auf so Festivals geht und dann voll gehypt zurückkommt und ich habe Freunde, die das auch immer machen. Und ich, diese Woche kriege ich eine SMS von besagter Freundin. Ich wusste noch nicht mal, dass sie den Podcast hören. Hast du mich damit gemeint?
Oh, das passiert mir auch. Bestandskundin, ganz liebe. Also an alle, die jetzt zuhören und die meine Bestandskundinnen sind, seit 2019, ongoing, Liebe geht raus, ihr seid nicht gemeint, niemals ever. Ja, ja. Aber das ist, das hab ich habe eine Voice bekommen. Da haben wir über, worüber haben wir gesprochen? Menschen, die Grenzen überschreiten. Mhm. Und ich habe dann eine Sprachnachricht bekommen und gesagt so, ich weiß, es ist nach deiner Bürozeit, aber und ich habe die Podcast-Folge gehört und ich hoffe, du meinst nicht mich, aber ich brauche Hilfe. Und ich dachte so, oh Gott, Herzchen, nein, okay, du niemals ever, alles gut. Ja, das war wirklich, aber oh, ja.
Ja, ich kann aber das. Das war dann auch nochmal, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr, aber da war...
Der Stalker-Typ von Bumble. Ah, ja. Mein Stalker-Ding.
Aber vor allem, wenn du hörst, ich wusste nicht, dass sie diesen Podcast hat. Wahrscheinlich hat sie nur einmal reingehört und dann hat sie das Kommentar zu ihr.
Ja, vernommen. Wer weiß, wie viele stille Leser, sei schon stille Zuhörerinnen und Zuhörer wir eigentlich haben. Ja. Tausende.
Dieses Gläserne und da so aus dem Nähkästchen hier plaudern.
Ja, aber das Geile ist, es gibt in den USA eine Interior-DIY-Frau, die macht richtig schöne Umgestaltungsprojekte bei sich zu Hause, bei anderen. Die hat auch letztens so ein Reel geteilt mit diesem Kakerlakenmännchen von den Muppets, also dieser völlig zerzauste mit den Antennen auf dem Kopf. Weiß ich nicht, ob du den kennst, aber da gibt es halt so eine Animation, von dem wie er dann so guckt und so völlig... das Gesicht schon so am Zucken ist und oben drüber steht einfach nur, wenn du feststellst, dass die halbe Belegschaft der Schule deines Kindes deinem Instagram-Kanal folgst und du dir überlegst, wie viel Privates du bisher geteilt hast und wie viel Hate die abbekommen haben und es gesehen haben. Ja, also das ist, glaube ich, schon...
Ja, das ist das Thema der heutigen Zeit, so wenn man irgendwie was teilt im Internet. Okay, wir sind ein bisschen, wo waren wir?
Wir sind abgedriftet, beim Fragenkatalog.
Ach ja, genau, ich habe zum Beispiel eine Frage drin und ich frage zum Beispiel immer ganz simpel, wie lange gibt es dein Unternehmen schon?
Ja.
Und daran erkenne ich schon, ob die Person startet oder ob die Person schon 5 Jahre dabei ist. Und das ist eine simple Frage, die aber einfach hilft, um rauszufinden, wie an welchem Punkt die Person steht.
Ja, aber ist das für dich ein Ausschlusskriterium? Das finde ich jetzt spannend. Wenn die sagt, ich fange jetzt gerade erst an, schließt du das dann kategorisch aus?
Nee. Okay. Also was sich einfach rauskristallisiert hat, dass ich mittlerweile mehr, also zu 80-90% mit Frauen zusammenarbeite, die schon länger selbstständig sind, wo es darum geht, Sachen strategisch weiterzuentwickeln. Die haben halt do-it-yourself angefangen und wollen jetzt weitergehen. Das ist der Hauptteil. Ich schließe aber Menschen, die gerade gründen, nicht aus. Aber ich weiß, da kommt dann dieses, wenn jemand gerade gründet, im Erstgespräch, ne, machst du gerade irgendein Gründungscoaching? Ja. Solche Geschichten kommen damit rein. Hast du dich da schon, weißt du dein Angebot genau? Kannst du dein Angebot beschreiben? Weil das sind so Sachen, die müssen, weil ich mache ja, es gibt ja Menschen, die machen eine ganz andere intensive Begleitung im Webdesign-Prozess. Ich mache ja dieses Sprint-Angebot. Und da müssen manche Sachen, also die haben auch Betreuung, wir machen auch die Strategie zusammen, aber manche Sachen müssen einfach klar sein, sonst funktioniert dieses Setup nicht. Ja. Und deswegen muss ich da so nachfragen. Also ich frage solche Sachen nicht in dem Fragebogen ab, sondern das kommt dann im Gespräch und man merkt es auch manchmal. Aber da frage ich schon so, sind die Angebote alle klar? Hast du dich so mit deinen Werten sowas auseinandergesetzt? Aber die Ausgangsfrage einfach dazu ist, wie lange gibt es dein Unternehmen schon?
Ja.
Und die meisten, die zum Beispiel jetzt ein Unternehmen frisch gründen, hatte ich auch schon, aber schon 5 Jahre oder 10 Jahre in einem anderen Unternehmen selbstständig sind, die schreiben das da rein. Die, also die schreiben nicht nur, ich gründe gerade, sondern die schreiben rein, hey, das ist mein zweites Business, was ich gründe. Ja. Und dann weiß ich auch schon, okay.
Ja. Ja, das finde ich spannend. Nee, weil das hätte mich jetzt interessiert, ob du das ausschließt, weil das sind ja, ne, da sind viele Unsicherheiten, aber ich habe gerade da, also ich weiß, ein Projekt, das ist unerreicht bisher in der Zusammenarbeit, der hat bei null angefangen, der hat gesagt, also es war keine Frage, ich arbeite ja auch gerne mit, was heißt gerne, nicht ausschließlich, aber gerne mit Frauen und das war halt ein
ich
Mann.
Ich habe übrigens auch Männer, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist voll witzig, weil ich habe immer dieses Webdesign für Frauen, ist ja auch, da rank ich ja, das ist ja mein Ding.
Ja.
Und dann habe ich aber auch schon Anfragen gekriegt, ja, ich weiß, ich bin keine Frau.
Ja, ich weiß, sie arbeiten nur mit Frauen, aber könnten wir trotzdem.
Du, aber denke, in fact, ich habe auch schon für Männer Webseiten erstellt, so ist es nicht.
Sehr
aber ich spreche halt in erster Linie Frauen an, aber es kommt halt trotzdem vor, dass sich ein Mann bei mir verirrt.
Ja. Nee, und der, der da bei mir war, der hat einfach nur gesagt, ich habe keine Ahnung davon, mach mal.
Ja.
So take my money, mach mal. Und das ist, also wie das Projekt sich entwickelt hat, ist richtig krass.
Mm. Da fällt mir meins ein, das ist, was mir wichtig ist, was ich nicht im Fragebogen abfrage, aber im Erstgespräch ist es für mich wichtig, genau was du sagst, wie viel gibt jemand ab in meiner Expertise oder bin ich nur der verlängerte Zeichenarm? Wenn jemand schon im Erstgespräch sitzt und mir sagt, also so ein paar Red Flags, eigentlich könnte ich das ja selber, aber das ist schon so, was willst du mir damit sagen? Ja, okay. Das ist ein Red Flag. Oder wenn dann wirklich schon, ich habe mir schon die und die und die Vorstellung und so gar nicht abweicht und so ein Korsett hat, bin ich auch nicht die Richtige. Weil ich will nicht nur irgendwas von irgendjemandem im Detail umsetzen, sondern natürlich kann sich jeder mit einbringen. Aber ich möchte einfach, dass Menschen sagen, hey, ich vertraue deiner Expertise und die zu mir kommen, weil sie das abgeben wollen und nicht, weil sie einen verlängerten Zeichenarm suchen.
Ja. Und ich glaube, diese Frage, die du gerade genannt hast, dieses eigentlich oder der Satz, eigentlich könnte ich das ja selber, ist auch schon so ein Foreshadowing. Mir fällt nur das englische Wort gerade ein. Foreshadowing, eine Vorschau, kann man sagen, auf die Dynamik in der Kommunikation, weil das nicht auf Augenhöhe ist.
Ja.
Wenn jemand selber schon die sagt, so nach dem Motto, ich bin auch Designer, ne?
Ja.
dann ist es immer ein Delegieren, glaube ich, und nicht eine Partnerschaft. Und ich glaube, dir ist es, ich vermute jetzt mal, genauso wie mir, wichtig, dass das eine Projektpartnerschaft ist und ich nicht die Pixel-Patrizia bin, die da, genau.
Und da, es gibt einen Unterschied, wenn jemand sagt, ich habe mir alles selber beigebracht und ich habe die andere Seite selber gemacht oder hat mir dafür Wissen angeeignet, das ist was anderes. Aber dieser Satz, ja, ich könnte es eigentlich selber machen, aber ich habe halt keine Zeit. Das zeigt mir, Wertschätzung geht da gerade mal so nach unten.
Ja, richtig, definitiv, ja.
Ja.
Was ich noch drinne habe, ist Preisgestaltung. Weil du hast ja gesagt, wenn man nach dem Kostenvoranschlag gesagt bekommt, zu teuer. Ne? Was auch für mich passiert zum Glück nicht mehr so häufig, weil ich habe meine Preise auf meiner Webseite und ich bin Teampreise auf der Seite, weil es erspart mir Arbeit und es enttäuscht keine Erwartungshaltung.
Ja. Und außerdem, wenn Preise fehlen, ist psychologisch immer so, dass man denkt, es ist so teuer, dass das nicht auf
das
die Preise...
Das kann ich nicht leisten. Ja.
Entschuldigung.
Egal. Schmeiß weg.
Sorry. Das ist, macht ja psychologisch dann direkt ein Fass auf, von wegen, oh, das steht nicht auf der Website. Okay, dann muss das ja super teuer sein.
Richtig.
Und manchmal, natürlich kann man das nicht machen, aber man kann immer Abpreise machen. Also ich habe schon verschiedene Möglichkeiten getestet selber. Ich habe auch mal keine Preise gehabt, aber sobald es um den Kontaktpunkt gab, stand dann dort eine Nachricht, bitte beachte, meine Preise starten bei x Euro. Das ist immer gut, um gerade solche Menschen, also die dich um jeden Cent drücken wollen, zu umgehen. Weil die werden da nicht drauf eingehen. Die werden dann nicht Kontakt aufnehmen.
Ja. Oder sie tun's und das ist die Red Flag, die ich mitgebracht habe, die nehmen trotzdem Kontakt auf und sagen dir dann im Erstgespräch ins Gesicht, ob man am Preis nicht noch was machen kann.
Das geht gar nicht. Also da...
Und Genau.
Also jemand, der so falscht, ist die Frage, ne? Das kann, dann geht es nicht mehr um das Produkt an sich, um die Lösung, sondern da wird dann dieser Preis in den Fokus gerückt. Mhm. Es ist eher so, da gibt es auch wieder Unterschiede. Na, wenn jemand sagt, hey, mein Budget ist leider nur, keine Ahnung, 3000 Euro, was ja nichts ist, das ist ja viel Geld. Aber es gibt ja Lösungen für 3000 Euro, es gibt Lösungen für 5000 Euro, es gibt Lösungen für 10.000 Euro. Du kriegst ja für fast jeden Budgetrahmen eine Lösung. Mhm. Und dann ist es eher so, wenn deswegen auch mit dieser Budgetabfrage, dann kann man direkt schon, wenn man jemand sagt, hey, ich habe nur 2.000 bis 3.000 Euro zur Verfügung, dann kannst du direkt schon mit dem richtigen Angebot oder mit dem richtigen Vorschlag für diese Person reingehen. Dann kannst du sagen, okay, hey, guck mal, dann ist es vielleicht erstmal ein One-Pager, der sich weiterentwickelt oder du machst die SEO-Geschichten selber oder hier und da. Und das ist der bessere Weg.
Richtig.
Ja.
Ja, und wo ich auch mittlerweile da bin, ist, also ne, ich habe damals, Stichwort People-Pleasing und Anfänge, dachte, ja gut, ne, also so als Gründer, ich habe auch mal gesagt, ja, ich verstehe das, ne, in meiner Anfangsphase, da war mein Budget ja auch begrenzt und man muss ganz gucken, wie man wo investiert und so weiter. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, dann sparst dir zusammen. Wenn du wirklich mit mir arbeiten willst, musst du es dir zusammensparen. Also wenn gar nichts geht, ja, also das ist eben, weiß nicht, ob das irgendwie blöd ist, aber also nee, es ist nicht, ich streich die Frage, es ist nicht blöd. Für mich ist es einfach der Punkt, ich habe meine Angebote und meine Preise, wenn davon nichts passt und sie aber unbedingt wollen, sparen.
Ja, da ist gerade mit meiner aktuellen Kundin, mit der ich im Prozess bin, deshalb weiß ich nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber die hat... ich kenne die schon seit 4 Jahren über ein Business-Netzwerk, wo wir mal zusammen uns kennengelernt haben. Und da kam die Nachricht zum Erstgespräch, Steffi, ich kann mich endlich leisten, von dir und das Branding machen zu lassen. Und
oh, wie süß,
das ist, also die hat da drauf gespart, um das mit mir zu machen. Und das fand ich auch echt süß.
Ja.
Oh, da hatte ich jetzt gerade noch einen Gedanke dazu. Mein Ding ist heute schon wieder ein bisschen matschig. Was hast du noch mal gesagt? Dass, ach so, ja, dass genau. Dass
es zusammensparen soll.
Ja, nee, fällt mir jetzt nicht mehr ein, ist weg.
Mach nichts. Ich gehe vielleicht noch mal mit einem anderen rein, der so ein bisschen da dran hängt. Nämlich eine Frage, die ich ergänzt habe, ist, warum sie mit mir arbeiten wollen.
Habe ich auch.
Ja, warum ausgerechnet mit
und
mir?
Und das hat mal ein Fass aufgemacht, das muss ich kurz erzählen.
Oh, Gossip. Warte, meine Tasse Kaffee ist dabei. Okay, los geht's.
Ich hatte mal eine Anfrage und also die hat, ich weiß gar nicht, wie das war. Ach so, damals hatte ich noch so, dass der Fragebogen erst kam, nachdem ein Termin schon gebucht war und die mussten ihn ausfüllen. Und dann kam eine Nachricht zurück. Also sie möchte es gerne absagen. Bei der Frage, wieso sie mit mir zusammenarbeiten möchte, ist ihr gar nicht, wusste sie gar nicht, warum sie mit mir zusammenarbeiten will. Und deswegen möchte sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten.
Was?
Da ich, okay.
Selbst die Verwirrung ist verwirrt.
Warum sagst du mir das jetzt? Aber gut.
Ja, wer weiß, was du dir erspart hast. Also.
Ja, aber das habe ich auch gedacht. Also das sind manchmal solche Blüten so an Kundenkontakt, wo du denkst, okay, wow, gut, dann bitte nicht.
Nee, aber warum ich das reingenommen habe, ist, weil mir signalisiert die Antwort so ein bisschen, haben die sich mit meinen Projekten auseinandergesetzt, die ich schon umgesetzt habe?
Ja.
Oder mit dem Stil, den ich fahre, oder mit der Arbeitsweise, die ich fahre, haben die sich mal Testimonials angeguckt? Ne, eine kam zu mir, die sagte, das ausschlaggebende Argument für die Zusammenarbeit mit dir waren die Testimonials auf deiner Webseite, wo ich dachte so, danke. Aber ne, das ist so, und das frage ich mittlerweile ab, weil ich hatte auch schon mal jemanden, der sagte, da habe ich noch in Mainz gewohnt. Das klingt schon so seit damals.
Damals.
Als ich noch in Mainz gewohnt habe. Früher.
Als noch jung warst.
Ey, hör auf, da muss ich. Off-topic, wirklich off-topic, aber ich muss es einmal loswerden. Steffi, ich werde dieses Jahr 40. Steffi, nicht die 40. Ich habe keine Angst vorm Altwerden, aber ich komme in die Wechseljahre und ich habe Gelenkschmerzen und bin müde.
Dann haben wir bald neue Fokusthemen hier.
Nee, wirklich. Ich hatte noch nie so Gelenkschmerzen wie jetzt gerade. Und ich denke mir so, erst habe ich gedacht, das ist Burnout. Ne, dass ich gedacht habe, so jetzt ist der Zenit überschritten, jetzt kannst selbst du nicht mehr.
Gelenkschmerzen bei Burnout?
Nee, auch so in Kombination mit Erschöpfung und so. Und ich saß bei meiner Hausärztin, bei der neuen, und die stellt mich ja gerade einmal auf den Kopf, auch mit Hautkrebs-Screening, alles. Ne? Also da wird einmal alles auf links gedreht und wieder zurück, um zu gucken, was wir Schönes finden. Und die sagte, ja, Frau Hohmann, willkommen in der Perimenopause. Und ich so, bitte was? What? Ja, weil ich auch Schlafstörungen habe. Ich muss nachts pipi, immer zur selben Zeit. Und ich denke so, Alter, ich habe gedacht, das kommt, wenn ich 60 bin oder so. Aber es ist nicht mit
40. Ich habe ja auch mal irgendwo gelesen, dass bei manchen das schon mit 35 anfängt.
Ja, ja.
Oder auch schon noch früher. Da gibt es auch noch Extremfälle, aber das ist halt so extrem. Mhm. Aber dass diese Perimenopause, bevor die überhaupt beginnt, dass das über Jahrzehnte gehen kann.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Yvonne, für diese neue...
Das der neue Lebensabschnitt. Ja, nice.
Sehr schön. Nee,
deswegen,
Frau Seid ist toll.
Ja, wunderschön. Wunderschön. Ja. Ja, nee, aber zurück zum eigentlichen Thema. Warum mit uns arbeiten wollen? Warum Menschen mit uns arbeiten wollen? Weil da hatte ich nämlich jemanden, als ich noch in Mainz gewohnt habe, damals, sagte, ich brauch jemanden, der in Mainz ist. Und ich so, das ist kein Grund. Ja.
Ja, aber für manche ist es voll wichtig, dass sie vor Ort sind.
Ja,
natürlich sagt das jetzt nichts darüber aus, warum er jetzt wirklich mit dir zusammenarbeiten will. Nee. Du warst halt die erste Person, die aufgetaucht ist.
Wahrscheinlich.
SEO gut funktioniert in dem Fall. Da fällt mir aber eine Frage ein, die ich auch überstelle, die so ein bisschen dazu passt. Wie hast du mich gefunden?
Oh ja, ja.
Weil das zeigt, genau, ich habe ja eine Social-Media-Pause gemacht, mittlerweile 9 Monate, berichte da auch in meinem Newsletter und in meinem Blog drüber, falls jemand mal vorbeischauen möchte.
Werbung Ende. Hashtag schamlose Werbung.
Das machen doch andere Podcasts auch. Auf jeden Fall berichte ich da auch drüber, weil natürlich über die Vorteile und Nachteile.
Ja.
Und da durch diese kleine, aber feine Frage habe ich gemerkt, dass mehr Menschen mittlerweile über Google zu mir kommen.
Ja.
Und die schreiben auch rein, ich habe gegoogelt.
Ja, und du erinnerst dich dran, dass ich dir irgendwann vor Jahren Tag mal einen Screenshot geschickt habe und gesagt, Steffi, du rankst für Webdesignerin unter den Top-10-Ergebnissen bei Google, what?
Ja, ist mir schon zweimal passiert, dass mir jemand einen Screenshot geschickt hat. Letztes auch mal, guck mal, dein Blogbeitrag ist sogar vor so einem großen...
Ja, nee, nicht dein Blogbeitrag, deine Webseite. Das war,
ja, ich meine...
Ja,
so ist es halt. Ich habe viel Energie und Zeit in SEO investiert im letzten Jahr. Und ich kann euch nur sagen, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich war so abgelenkt, ganz kurz off-topic. Mm. Ich war so durch dieses Instagram, noch was posten, dass ich dass ich vergessen habe, mich auf die langfristigen Dinge zu fokussieren. Und seitdem ich die Social-Media-Pause mache, ist das mein erstes To-Do am Tag, also nicht am Tag, aber das hat echt Prio bekommen und ich merke die Veränderung so krass und das tut gut.
Ja.
Ja.
Wir lernen, SEO ist gut. Ja. Setzt euch mit SEO auseinander.
Ich habe noch ein, kleines Red Flag oder ein Hobbala in der Kontaktaufnahme. Auf meiner Website steht ganz klar, wie man mich anfragt. Ganz klar. Mhm. Und ich habe auch schon Projekte angenommen, da hat mich jemand angerufen und das würde ich nicht mehr tun. Weil das ist wenn du schreibst, bitte schick ein Formular. Also ich habe ja diese Projektanfrage, aber ich habe auch ein Kontaktformular, beziehungsweise glaube ich sogar meine E-Mail-Adresse drin, falls es noch Fragen gibt. Wenn jemand das nicht schafft und zum Telefonhörer greift, mich anruft, dann ist das ganz klar meine Regeln missachtet, wie ich kontaktiert werden möchte.
Ja, und Spoiler Alert, das wird dann auch öfter passieren. Richtig. Und vielleicht sogar nach Feierabend.
Ja.
Und am Wochenende.
Und es war damals auch so bei der Person, die mich angerufen hat, mit der ich dann zusammengearbeitet hatte, dass die immer Kanäle gesucht hat. Die hat mir auch bei Instagram mal geschrieben und sonst was, wo die nicht meine Kanäle sind, mit der ich mit Kunden Kontakt habe.
Ja. Ich hatte eine Stilblüte dazu. Ne? Also, das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein kleines Kuriositoten. Kuriositoten. Also, Heuwägelchen. Kuriositätenkabinett. Jesus, was ein Wort. Ja. An Geschichten, die man so hat. Ich habe vor kurzem, ich folge einer Designerin aus England, die heißt Brands by Robin. Ich finde die mega. Die sieht aus wie ein Tim Burton-Charakter und die ist mir so sympathisch.
Ah, ich glaube, ich kenne die.
Mal
die.
An. Die sieht wirklich aus 1A wie ein Tim Burton-Film. Also wie so eine Figur, die Tim Burton gemacht hätte. Und die hatte, nein, aber im positiven Sinn, die ist halt so ein bisschen so gothic
angehaucht.
Ja, die kenne
ich. Ich habe mal von ihr in so einer Summit was gesehen. Ja. Und etwas von ihrer Arbeitsweise mit Feedback-Formularen ist danach in meine Arbeitsweise übergegangen. Also, kenne ich.
Und die habe ich, die sieht 1:1 aus wie Tim Burton. Ich finde, die sieht 1:1 so aus. Aber die mag ich super gerne. Und die hatte eine Halloween-Podcast-Folge. Die hat einen Podcast, der heißt Brand Your Brain oder Brand New Brain. Irgendwie sowas in der Art. Und die hatte eine Halloween-Folge mit Horror-Stories. Meine Mama sitzt in der Küche und meine Mama hat Husten. Also, falls
sie hat heute
das
mal
gehört
gewusstet.
Hat. Ja. Ist nicht so schlimm. Ja, genau, die hatte so eine Horror-Story, Kunden-Horror-Story, so von geghostet über Geld nicht gezahlt, über alles. Und ich denke so, manchmal von dem, was wir hier so erzählen, ist es ein bisschen genauso. Mm. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Scheiße. Warte mal, was hast du zum Schluss erzählt mit der Kundin? Ach genau, die angerufen hat. So, meine kurioseste Geschichte. Also ne, man kann ja dann auch Grenzen, also Grenzen setzen werde ich ja besser. Aber ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen von jemandem, den ich nicht kannte. So, manchmal ist ja auch Spam. Mhm. Hat sich aber rausgestellt, das ist eine Kundin von mir, die aber noch in einem anderen Projekt involviert ist, wo tatsächlich eine Ausnahme gefahren wird, dass wir über WhatsApp kommunizieren, weil es nicht anders geht. Aber wir haben feste Zeiten, es wird sich dran gehalten, also alles gut. Ne? Für dieses eine Projekt exklusiv. So, und die hat sich dann meine Nummer geholt bei der anderen, weil sie ist in dem anderen Projekt auch mit drin. Und hat gesagt, so, ja, du bist ja auch bei WhatsApp erreichbar und jetzt melde dich doch mal und bop, bop, bop. Und vor allem sagte sie, ich hätte, ne, also ihr würde eine Antwort auf eine Mail fehlen. Und ich habe dann nochmal die Mail, also ich habe, also irgendwas stimmt da nicht in der, vielleicht auch ihr E-Mail-Postfach oder sie verwendet mehrere Adressen. Frag mich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann die Mail, die ich geschrieben habe, die sie vermisst, nochmal weitergeleitet und habt ihr dann aber per WhatsApp geschrieben, dass doch bitte die Kommunikation per E-Mail stattfinden soll. Ne? Ja. Weil das getrennte Projekte sind mit getrennten Spielregeln, ich nenne es jetzt mal so. Aber das habe ich auch selten, sowas. Dass dann so, ja, ich habe deine Nummer von Blü. Und dann habe ich gedacht so, okay, dann reden wir jetzt erstmal und dann rede ich aber auch nochmal mit der anderen Kundin, dass sie bitte nicht einfach meine Nummer weitergibt.
Ja. Spannend. Ich meine, ja. Es hat ja auch einen Grund, warum man das so tut. Also ich werde zum Beispiel, ich habe mein Handy hier, aber du wirst mich telefonisch so nicht erreichen, weil ich sonst nicht in meine Flow-Phasen komme. Und deswegen werde ich auch keinen telefonischen Erstkontakt machen. Also es hat ja schon seine Gründe, warum du vielleicht kein WhatsApp willst, warum ich nicht angerufen werden will. Ich bin übrigens auch ein Millennial. Ich telefoniere nicht gern, mein Gott.
Ja! Merkt euch das.
Ich reite schon, dass meine Steuerberater mich andauernd anruft. Das reicht mir schon. Aber bei mir ist halt echt so. Und ich kriege unsagbar viele Spam-Anrufe. Und deswegen, ich habe eine Mobilbox. Wenn es dringend ist, dann sprechen die Menschen was drauf. Ja. Aber ich bin nicht die ganze Zeit erreichbar. Das ist einfach so. Man erreicht mich viel leichter über E-Mail als über Telefon. Ja.
Ja.
Das wird auch so bleiben. Guck mal kurz auf meinen Spickzettel, ob ich noch was habe.
Falls du nichts mehr hast, hätte ich eine Frage.
Ja.
Aber ich glaube, du hattest was, weil du hast gerade so.
Ich habe nur noch, das hat jetzt nichts mit dem Formular zu tun, sondern das Thema Pünktlichkeit beim Erstgespräch.
Mm.
Oder überhaupt erscheinen oder sich kurz melden, wenn man zu spät kommt. Das sind ja alles so Kleinigkeiten. Ich habe überhaupt kein Thema, wenn jemand zu spät kommt.
Ja. Wenn man vorher Bescheid sagt, ne?
Wenn man Bescheid sagt, aber ich hatte auch kein Thema, wo jemand, oh, sorry, ich bin nicht in Zoom reingekommen. Das kommt so drauf an, man merkt es schon, wenn jemand. Ich hatte eine, das war auch ein Horrorprojekt am Ende, wo ich mein Geld nicht gekriegt habe.
Oh Gott.
Die hat das erste Erstgespräch vergessen. Das zweite, da hat sie dann ewig währenddessen mit ihrem Hund und ich habe auch dann warten müssen, weil es an der Tür, also es war schon so, alles war wichtiger als dieses Gespräch und ich habe das am Ende, es hat sich alles dann durch die Bank weg durchgezogen, dass das nicht gut ist.
Ja.
Ich habe damals, wo ich früher gearbeitet habe, hatten wir mal so eine Kundenschulung.
Mhm.
Und da habe ich auch gelernt, gerade wenn du in irgendeiner Position bist, hast du ein eigenes Telefon, wirst andauernd angerufen, wie gehst du in so einer Situation um, wenn du im Kundenkontakt bist? Eigentlich ignorierst du dieses Telefonat, du drückst es weg und bleibst im Kundenkontakt oder sagst kurz, Entschuldigung, ich muss kurz schauen. Aber du gehst da nicht ran und klärst da nichts.
Ja.
Und da merkt man schon, ist da jemand gerade da oder nicht?
Ja.
Und das kennst du ja vielleicht, sobald jemand ein Handy auf den Tisch legt, ist man nicht mehr zu zweit, sondern
dann ist man zu dritt.
Mhm. Und ich war so spannend nach dieser Schulung, wie viele das damals in meinem Umfeld falsch gemacht haben. Da hat ein Kunde geredet oder auch mit einem Kollege und währenddessen Telefon und man ist rangegangen. Und das sind so diese kleinen Einmaleins. Und dann, es kann ja mal, also gerade wenn Mamas sind mit Baby und sowas, ist es immer noch was anderes. Wenn das Tier kotzt, ist das auch kein Ding. Aber du merkst schon, ist jemand gerade bei dir? Nimmt er das wichtig, diese 20 Minuten oder Viertelstunde, die man gerade hat? Oder da wird parallel ist noch das Essen auf dem Herd oder das sind schon so zwei Paar Schuhe, ob jemand das gerade wirklich ernst meint. Und das ist auch für mich ein Red Flag, wenn da so viele Sachen passieren.
Ja, tatsächlich finde ich es gerade bei digitalen Erstgesprächen spannend. Du siehst ja genau, wenn auf dem Bildschirm was anderes gemacht wird, wenn die Augen anfangen zu wandern und so, ne? Das ist, das habe ich.
Ich sag zum Beispiel immer, weil ich habe hier mein Tablet, wo ich dann Notizen mache. Und ich sag immer im Erstgespräch, nicht, dass du dich wunderst, ich schreibe hier das parallel mit, weil dass das nicht so wirkt, als ob ich, oder wenn ich auch am Computer meine Notizen mache, dann sage ich das. Ist ja nichts dabei, aber es ist so, du merkst es, sobald jemand parallel irgendwie Tabs offen hat, die Augen, die wandern sofort. Ja,
oder dass der Versuch, leise zu tippen, auch immer sehr geil.
Oder dann merkst du, die Gesichtsfarbe ändert sich, weil der Tab, der aufgeht, heller ist, und aber wird die Person so angeschienen, dann sagt man doch mal kurz, auch so, wenn die parallel noch was schauen muss, oh, Moment, ich habe was gesehen, das mache ich auf. Also dieses drüber reden. Aber wenn du schon so komische Vibes hast, du denkst, okay, ist die Person gerade überhaupt interessiert oder nicht? Das ist schwierig. Ja, das ist mir noch, das habe ich noch auf meiner Liste.
Ja, wobei diese No-Shows, die habe ich mir aberzogen durch ein quasi Mini-AGB unter meinem Kennenlernkalender. Und zwar steht da drinne unter Storno und Termin verschieben, dass wenn jemand nicht absagt und nicht am selben Tag sich meldet, um einen Ersatztermin zu buchen, ich die Hälfte meines Stundensatzes in Rechnung stelle. Weil das Schöne an meinem Terminkalender ist ja, die müssen eine E-Mail eingeben. Und spätestens darüber hat man sie dann ja schon. Was heißt, hat man sie schon, klingt so gemein, aber ich hatte es tatsächlich einmal, da hat mir jemand, hätte ich auch eins und eins zusammenzählen können, ihre Schamanin weiterempfohlen, die eine Website gebraucht hat. Nichts gegen Schamanen im Allgemeinen, aber so. Und das war so ein Fall, kam nicht, hat nicht verschoben, hat sich dann irgendwann gemeldet, wo ich gesagt habe, so, ich sitze hier seit einer mein Fenster ist eine Viertelstunde.
Echt? Ich hätte 10 Minuten maximal, dann bin ich weg.
Ja, nee, manchmal, also ich arbeite ja parallel was und ich sitze dann da und ich sage so Viertelstunde, ne? Dass sie sich auch melden, ne? Also nicht im Sinne von, die kommen in den Zoom-Raum, sondern eine Viertelstunde nach Termin melden die sich ja oder nein.
Ja.
So, und dann nach einer Viertelstunde schreibe ich eine E-Mail und sage, hier, wir hätten eigentlich einen Termin gehabt, es kann ja immer mal was dazwischen kommen, ne? Möchtest du heute noch einen Ersatztermin buchen? Ne, dann ist das möglich, dann können wir verschieben. Und wenn da nichts kommt oder ansonsten steht halt einfach drin, dann kriegen die eine Rechnung über die Hälfte meines Stundensatzes.
Hast du schon mal machen müssen?
Ja.
Besagte Schamanin. Ich habe eine, also ich finde es cool. Ich habe an sowas überhaupt nicht gedacht, dass man das in AGB so vermerkt. Beziehungsweise, es ist eine schöne Möglichkeit, um so ein bisschen eine Verbindlichkeit herzustellen. Ja. Das machen ja auch jetzt einige Restaurants und so. Das wird ja immer mehr oder auch manche Ärzte. Ja.
Ja.
Ich hatte mal eine gesehen, eine Designerin, die verlangt für ihr Erstgespräch was. Nicht viel, aber sie hat auch geschrieben, es waren viel zu viele, die das nicht genutzt haben und sie ist leer ausgegangen und hat irgendwie 50 Euro oder sowas für das Erstgespräch verlangt, was natürlich verrechnet wird, wenn die arbeiten. Ja, ja. Aber ich glaube, die hat keine ganzen Webdesigns gemacht, die hat viel technische Hilfe gemacht. Aber da habe ich auch gedacht, ja, wenn das bei ihr läuft, das ist auch sowas. Sowas kannst du halt auch ab einem gewissen Punkt machen, wenn du genug Kunden oder Anfragen hast. Mhm. Manche, die vielleicht gerade erst starten, die müssen halt vorsichtig sein, wenn sie die Barrieren zu hoch schrauben, dass halt gar keine Anfrage mehr kommt. Es ist halt auch so, deswegen meine ich, es ist nicht alles pauschal für jeden geeignet. Und für manche, gerade wenn jemand schon einen Monat im Vorfeld ausgebucht ist und so, und kann man ja auch Ding machen, wie heißt eine Gebühr verlangen zum Beispiel für Erstgespräche? Oder, das hatte ich auch mal, ich habe einfach mal eine Zeit lang gar keine Erstgespräche angeboten. Ich habe nämlich, das war auch so von einer befreundeten Selbstständigen, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Es war zu der Zeit, wo mir das nicht so gut getan hat mit diesen Erstgesprächen, wo ich sehr viele Anfragen hatte, wo ich aber auch Monate im Vorfeld ausgebucht war. Und ich habe trotzdem noch Erstgespräche geführt. Und dann hat die besagte Freundin nur irgendwann zu mir gemeint, warum machst du es gerade?
Ja.
Du kannst doch eigentlich einfach mal zumachen. Und ich hatte sogar eine Warteliste angelegt dann, wofür ich auch Feedback mal bekommen habe, ungefragtes, wie so oft. Ich bin jemand echt, die so oft ungefragtes Feedback.
Nein, why?
Weiß ich nicht, anscheinend habe ich auf der Stirn stehen, bitte sag mir, was du von mir hältst.
Scheiße. Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall hat sie, also der Tonus war, das geht gar nicht, dass ich eine Warteliste habe. Das macht man nicht so.
Dann
ja, auf jeden Fall haben sich da auch Leute eingetragen und da habe ich halt geschrieben, ich melde mich, sobald wieder Kapazitäten sind, und für manche ist es dann halt einfach nicht mehr relevant, aber manche, die, das ist auch wieder, was ist das für eine Kundin? Will die jetzt gerade einfach online gehen und braucht eine Webseite? Oder ist es jemand, die mit dir zusammenarbeiten will und irgendwie ist ihre Marke weiterentwickeln will? Also muss man so für sich selber herausfinden und auch mal vielleicht auch sagen, wenn man gerade viel zu tun hat, ich biete jetzt erstmal keine Erstgespräche an.
Ja.
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 So die eigenen Regeln waren. Ne? Ja. Also das Allerwichtigste, was für mich das Thema mit Red Flags und Kundenbeziehungen, und ich glaube, du stimmst mir da auch zu, ist das Bauchgefühl, was man hat. Im Erstgespräch, im Kontakt, gerade so die ersten Zeilen, und es lügt nicht, und auf das Bauchgefühl kann man vertrauen, und wenn es irgendwie zieht, und das Problem ist halt, es ist sehr leise und meistens ist es nur einmal am Anfang. Das meinte ich mit diesem kleinen Männchen, mit dem kleinen Flagge, die so wedelt, das ist dieses Bauchgefühl, die dir in dem Moment sagt, oh, kann ich mir vorstellen, oder will ich nicht? Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste in dem kompletten Prozess mit Menschen, mit anderen Menschen.
Ja.
Das ist so mein, das steht über allem. Über alle Dinge, die man in einem Formular regelt, die man anspricht. Das ist alles, darüber ist dieses Bauchgefühl. Und das ist ein guter Kompass. Und es sollte nicht weggedrückt werden. Das darf da sein. Und es darf auch mal sagen, ach, das Projekt, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder mit der Person kann ich mir nicht vorstellen. Das ist kein Geld der Welt wert. Oder das muss ein großes Schmerzensgeld sein. Also das machen ja manche.
Großes Schmerzensgeld ist geil.
Ja, das machen ja manche. Die machen dann, wenn sie so Gespräche haben, wo sie merken, oh, die Person könnte zum Beispiel schwierig sein. Also ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte.
Kann ich aber anhängen. Ja.
Die Person könnte zum Beispiel schwierig sein oder das Projekt ist irgendwie schwierig. Dann schlagen die halt Geld drauf und sagen, okay, das ist dann mein Schmerzensgeld dafür, dass ich das Projekt jetzt mache. Aber das muss man halt auch wollen. Genau.
Ja, da musst du auch die Zeit für haben.
Ja, und die Kapazität. Also ich finde, das zieht einfach viel Energie. Ja. Was ich vorhin noch mal sagen wollte, hüpfe ich kurz, wo es noch mal so das Thema Gründer und Gründerinnen geht.
Ja.
Weil meine Beobachtung, viele, die frisch in unserem Bereich starten, haben als Zielgruppe Gründer oder Gründerinnen. Und der Hintergrund ist meiner Meinung nach oft, dass man sich selber nicht traut, teure Preise aufzurufen und erschwinglich sein möchte. Und dann bietet sich's doch an, ich fange klein an und habe Gründerinnen als Zielgruppe und helfe denen. Und ich habe dann noch eine Website für 2.000 Euro vielleicht oder noch weniger. Und Gründerinnen sind einer der schwierigsten Zielgruppen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ja. Oder Gründer. Das ist einfach eine krasse Phase und das muss man sich bewusst sein. Es ist leichter, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die schon mit beiden Beinen im Business stehen, wissen, was ihr Angebot ist, wissen, wo sie hinwollen und man arbeitet mit denen als mit Gründer. Mhm. Und ich habe manchmal so das Gefühl, weil ich es schon oft gesehen habe, gerade Frische, die starten und ich auch am Anfang viele Gründer hatte, weil ich günstig war, dass man so gedacht hat, ah ja, das ist erschwinglich und ich will nicht zu teuer sein und ich will helfen, da kommt das Helfersyndrom. Mhm. Und dann ziehst du dir aber eine super intensive Person an Land, die durch den Prozess manchmal getragen werden wollen. Das muss man sich echt bewusst sein, dass Gründer einfach keine leichte Zielgruppe ist.
Ja, und die, also ich habe zwei Gedanken dazu, weil ich habe einen anderen Ansatz. Alles, was du gesagt hast, ich arbeite mit Gründern, weil ich kann denen helfen und ne, das ist eine gute Zielgruppe für mich. Ich habe für mich, also ich habe ja, wir haben ja öfter schon mal drüber gesprochen, so welche Kunden möchte ich anziehen, auch im Privaten, du und ich. Und was passt an Kunden auch zu der Arbeitsrealität, die man hat, Zeitkontingent, Preisgestaltung und so weiter. Ich habe für mich eine Erkenntnis gehabt, und zwar, dass meine Zielgruppe, die ich habe, und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und bitte alle Bestandskunden, die mit mir arbeiten, ich habe jetzt Gesichter vor meinem inneren Auge, die jetzt wahrscheinlich paniken. Deswegen sage ich das vorweg, das betrifft euch nicht. Wir arbeiten auch weiter zusammen. Ich weiß, da hören welche zu, deswegen sage ich das. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass ich meiner Zielgruppe entwachsen bin, meiner Ursprungszielgruppe. Und das hat nichts, also für mich hat das nichts oder hatte das nie mit Preis zu tun, sondern mit Mindset. Ich glaube, wir haben mal irgendwann eine Podcast-Folge gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir uns als Unternehmerin wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, ich bin aus meiner Anfangsphase entwachsen. Mhm. Und ich habe in meiner Anfangsphase auch gesagt, ich möchte Gründerinnen helfen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, aber nicht, weil ich bin günstig und ich mache günstige Preise und ich will helfen, sondern weil ich mich, glaube ich, selber so wahrgenommen habe als Anfänger oder im Anfangsbereich. Also ich habe, glaube ich, eher das Mindset gehabt, dass ich mir anfangs nicht zugetraut hätte, Leuten zu helfen oder Leute anzusprechen, die im Business viel weiter sind als ich und denen eine strategisch gebaute Webseite. Ja, das habe ich gemerkt. Ne?
Es ist auch nicht bei jedem so, dass das Preisenthema ist. Das finde ich auch nochmal spannend, diese Perspektive. Und andere nehmen das ja zum Beispiel, also gerade Menschen, und das sind jetzt dann shady Menschen, die Sachen verkaufen wollen, das hatten wir in der letzten Folge zu Genüge, die suchen sich halt auch diese Zielgruppe, weil die halt einen sehr hohen Bedarf und Bedarf auch an Hilfe und an die Hand nehmen und so hat. Aber spannend, ich kenne diese Phasen auch, mit denen man merkt, man ist seiner Zielgruppe entwachsen überhaupt. Mhm. Also das hat ja überhaupt nichts mit der Zielgruppe zu tun, sondern man merkt vielleicht auch, hey, ich möchte so eine Art von Begleitung nicht mehr machen. Mhm. Oder bei mir war es dann so, an dem Punkt vor 3 Jahren, ist das jetzt schon 3 Jahre her? Also ja, mein Angebot geändert habe. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich brauche Menschen, die schnell Entscheidungen treffen können. Ja. Ich brauche Menschen, die wissen, was läuft gut und was nicht. Die müssen wir sagen können, das ist mein Hauptangebot und das will ich so und so oft verkaufen oder keine Ahnung. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, diese Konstellation mit dieser Zielgruppe geht so nicht.
Ja.
Und natürlich gibt es auch Gründerinnen, die das können, aber die sind dann halt schon in dem Stadium, dass sie sich vorher intensiv mit ihrer Marke auseinandergesetzt
haben. Richtig. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich kann keine halbherzigen Sachen machen. Das ist so, wie wenn im digitalen Coworking einer auf meinem Platz sitzt. Das geht nicht.
Der Platz unten links.
Der Platz unten links ist, that's my spot. You're in my spot. Sheldon lässt grüßen. Yeah. Mein innerer Sheldon. Nee, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, dann mache ich halt nur das Design und schubse ein paar Pixel. Easy. Nein, das geht nicht, weil mein Gehirn sagt dann, ja, aber möglich wäre doch A, B, C, D, E, F, G. Yeah. So.
Yeah, und ich habe gemerkt, so eine spannende Erkenntnis.
Ja, dass ich Menschen brauche, ja, die genau das wollen, die lange genug dabei sind, um zu wissen, dass das, was sie von mir bekommen, wenn sie das wollen, der nächste logische Schritt ist.
Ja.
Ja.
Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf die Frage gehen, was, also wir haben das ja schon jetzt eindeutig beantwortet, aber du hattest am Anfang gesagt, wie spricht man denn vielleicht dann die Menschen an, die zu einem passen? Wir hatten den Fragebogen schon erwähnt. Wir haben auch schon erwähnt, mit diesem werden Grenzen im Vorfeld schon respektiert, wie ist der Kontaktweg? Ich würde gerne noch ergänzen, weil viele sich auch schwer tun, und mit mir einschließlich, sein, ihre eigenen Texte zu schreiben für die eigene Webseite, dass ich es wichtig finde, gerade solche Sachen, die für dein Projekt wichtig sind, einfließen zu lassen. Bei mir ist es das Thema Menschen, die schnell Entscheidungen treffen können. Menschen, die, das war dann auch eine Sache, die ganz schnell eingeflossen ist, die sichtbar werden wollen, die sich trauen. Also ich habe ja dann diesen Spruch vom Sichtbarsein zum Gesehenwerden, was bedeutet, ich traue mich schon, sichtbar zu sein. Also ich habe kein Problem, wenn eine Website live geht, aber ich habe noch ein Problem, dass ich damit auffalle mit meiner Sichtbarkeit. Ja. Und solche Sachen, wenn man sich wirklich mal aufschreibt, was sind so die Punkte, die mir wichtig sind, also sind diese Eigenschaften, Entscheidungen treffen können, die Zügel in die Hand zu nehmen, abgeben zu können, dass man die auch in den Texten wirklich deutlich mit reinschreibt.
Ja, und dazu, also ja.
Yes.
Yes. Und dazu ergänzend, was ich jetzt noch auch basierend auf jüngsten Ereignissen, eine sogenannte How We Work-Sektion. Ja. Also genau den Ablauf mit der Methode beschreiben, wie ich arbeite und dass das das ist, was sie bekommen, und aber davon nicht abgewichen wird.
Ja.
Ja.
Der eigenen, den
auch
der eigene
für Schmerzensgeld.
Ablauf.
Ja. Der eigene Ablauf, genau. Also was die zu erwarten haben, einfach diese Methode von A bis Z einmal, was für Stationen wir durchlaufen, was diese Stationen jeweils enthalten und was am Ende steht.
Ja, weil jede Web-Designerin arbeitet anders.
Ja.
Gibt andere Prozesse, und es ist super wichtig, das zu kommunizieren, weil wenn jemand schon mal Erfahrungen mit jemandem gemacht hat, kann es sein, dass die Person davon ausgeht, dass du das genauso tust. Ja,
richtig. Ja, ja, oder dass alle das so machen, ne? Oder dass eben bestimmte Erwartungshaltungen, wenn man mal irgendwo einen Begriff gehört hat, muss das jetzt aber so sein, ne? Dass Mobile First zum Beispiel heißt, man baut zuerst die mobile Version und danach die anderen separat.
Ja.
Ja, ja. Also solche Späßchen, ne? Aber
Bums.
Amen.
Ja, hast du noch was dazu zuzufügen an unsere Red Flag-Folge?
Das wäre meine Frage gewesen, also wie du kommunizierst, aber das haben wir ja jetzt dadurch beantwortet, dass man eben den eigenen Wertekompass gerne ins Copywriting setzen darf.
Das ist eine Sache, wie ich kommuniziere, und nach meinem Erstgespräch bekommen meine Interessentinnen ein Pamphlet. Dort steht nochmal alles noch detaillierter als auf der Website drin. Da steht auch so dieser komplette Ablauf, was das bedeutet, von wann bis wann. Dann auch so Aussichten, wie man später mit mir zusammenarbeiten kann. Das habe ich zum Beispiel auch nicht auf der Webseite, weil ich zum Beispiel Wartungsverträge nur für Bestandskunden anbiete und sowas.
Ja.
Und dieses Pamphlet, das ist ein paar Seiten dick. Und da sind auch alle die AGB und alles drin. Und das ist quasi mein Angebot, was ich nochmal separat schicke.
Also quasi wie ein Design Proposal?
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Ja, macht total Sinn.
Ja, macht das ist auch gut, weil ich mache ja keine individuellen Angebote. Ich habe ja meine Prozesse standardisiert. Und da kann ich sowas einmal anlegen und kann das dann für die Kundin immer die entsprechenden Angebote reinziehen. Ich mache dann noch so einen persönlichen Text für, was ihr Bedarf ist, um das nochmal festzuhalten, dass es nicht ganz so ist. Also das ist für jede Person einzeln nochmal angepasst.
Ja.
Aber da steht wirklich alles drin, wie ich mit Lizenzen umgehe, wie, wie ist es, wenn was sich verschiebt, wie, keine Ahnung. Also das, was so eine Leistungsbeschreibung ist, steht damit drin.
Ja. Ja, finde ich super. Das habe ich so noch nicht. Also das habe ich ganz kurz. Was ich habe, ist, das mache ich aber nur bei Projekten, die toll waren. Also wo ich sage, okay, das ist eine Kundin, mit der würde ich total gerne nochmal arbeiten. Also wenn die Person in anderer Gestalt nochmal mit denselben Charakterzügen um die Ecke kommt, count me in. Und was ich habe, ist ein sogenanntes Goodbye-Package. Das ist so ein Schade, dass du gehst Ding, wo halt nochmal, was weiß ich, die wichtigsten Links, Tools, die ich empfohlen habe, Lizenz, also die Links zu Lizenzen für Bilder und Schriften, die sich halt selber holen, wenn es nicht eingepreist war. Und am Ende ist dann, wie habe ich es, glaube ich, stehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sei nicht schüchtern, sag Hallo, irgendwie sowas. Wo steht, ne, wenn du jemanden kennst, der die ähnlichen Werte teilt wie wir, ne, wenn so der, sowas, dann, ich jetzt nicht Wort für Wort, aber dann darfst du gerne empfehlen und die kriegen dann auch eine Provision dafür. Also das steht dann drinne. Die kriegen dann je nach Projekt zwischen 50 und 200 Euro, je nachdem, was das für ein Angebot ist. Und das klappt in manchen Fällen ganz gut. Also je nachdem, wie gut die vernetzt sind, klappt nicht immer. Aber darüber habe ich auch schon tolle Folgeprojekte bekommen, die halt dann über Empfehlungen kamen.
Ja. Ich finde es so inspirierend, weil dieses Proposal ist ja auch nicht meine Idee. Ich hatte früher schon mal so eine Guideline und wir hatten, das ging auch bei uns im Webdesign Women's Club rum, da war so eine Summit auch von amerikanischen DesignerInnen und da gab es eine Vorlage, glaube ich, sogar für das Ding.
Dieses Proposal, oder was?
Genau.
Okay.
Und da fing einer aus dem Club an, weil da waren mehrere dabei, die hat es dann innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt, hat mir das gezeigt und ich war voll so, ich will das auch und habe ich es auch umgesetzt. Geil. Und sowas entsteht halt durch Austausch in so einer Runde mit Kolleginnen. Ich finde es so inspirierend, auch das mit diesem Goodbye-Ding. Ich habe da bisher nur, also ich habe früher
Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja. Ne? Ich habe das in einem Podcast aufgeschnappt und fand die Idee so geil, weil die Person, die dieses Goodbye-Package hat, die sichert sich auch nochmal ab mit einem Abschlussvertrag. Die schickt den Leuten den Link zu und bevor die sich den Kram runterladen können, müssen die bestätigen, das ist der Link, ich habe alles bekommen, das Projekt ist jetzt offiziell beendet, ich stimme zu. DocuSign. Und danach, DocuSign kannst du, glaube ich, für 9 Euro im Monat. Also das hat das ins Rollen gebracht bei mir. Ich dachte so, Vertrag ist vielleicht zu extrem. Ja. Aber irgendwie finde ich die Idee charmant. Und von diesem Podcast habe ich das Goodbye-Paket, also sehr dieses schön. Tschüssi, empfiehl mich.
Cool.
Ja.
Nehme ich mal mit als Inspiration.
Ja.
Für mich.
Ja.
Ja, schön. Da haben wir heute ausgiebig über rote und grüne. Haben wir auch über grüne Flaggen gesprochen?
Ich glaube, indirekt schon, weil wir haben ja gesagt, ne, bei Projekten, wo es gut läuft, passiert dies, das, Ananas und das ist uns wichtig und so weiter. Ja. Das impliziert es ja, ne? Ja. Man kann ja vom Anti-Helden dann ableiten, mit wem wir gerne arbeiten.
Und es ist auch nochmal mein Schlusswort so ein bisschen. Mhm. Manchmal weiß man erst, was man nicht will, wenn man es erlebt hat. Wenn man den Anti-Helden vor einem sitzen sah. Deswegen gerade am Anfang ist es super schwer, das alles auch so genau zu definieren. Deswegen wächst es ja auch mit der Zeit. Und erst wenn man mal erlebt hat, dass jemand so gehandelt hat oder so, und man merkt so, oh, alles in mir schreit gerade, nö, dann merkt man auch, dann merkt man in dem Moment, das will ich nicht. Und das geht manchmal erst in der Retrospektive.
Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich finde, ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ich finde, das ist eine mehrwertgeballt gepackte Folge.
Aber echt.
Finde ich geil.
Finde ich auch.
Geil. Mag das.
Geil. Schön. Falls noch jemand Ergänzungen hat, immer her damit. Ja. Oder gerne mal so Geschichten. Wir teilen die auch anonym.
Ja.
Ich glaube, egal in welchem Feld, also es hören ja nicht nur WebdesignerInnen zu oder halber auch Männer zu, wer weiß. Aber falls mal jemand so aus seinem Bereich was hat, teilt es doch mal gerne mit uns. Wir haben einen Instagram-Kanal, der heißt breakingweb.podcast. Da könnt ihr uns schreiben.
Genau. Oder eine Voice schicken.
Oder eine Voice schicken, genau. Ja. Dann sehen wir uns in 2 Wochen zu einem neuen Thema. Ich freue mich.
Ich mir auch, wa?
Bis dahin lacht dir keine roten Flaggen an.
Nee, grün ist meine Lieblingsfarbe.
Sehr schön. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.